Hier ist Berlin und Sie hören 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Im Studio ist für Sie Detlef Friehe. Schönen guten Tag. Noch 13 Wochen bis zur Wahl. Jede Woche sind wir in einem anderen Bundesland und sprechen mit den Kandidaten, die sich für uns zur Wahl stellen am 26. September. Heute im Saarland. Die Themen zur Bundestagswahl, die Köpfe der AfD im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und Luxemburg, heute bei uns im Podcast. Außerdem, das ist doch keine Bildung, das grenzt an Umerziehung. Unsere Bundestagsfraktion übt Kritik an der Schulbildung unserer Kinder und Jugendlichen. Wie die AfD sich gute Schule vorstellt, hören Sie gleich bei uns. Und wir schauen noch einmal aus aktuellem Anlass zurück auf den islamistischen Terroranschlag von Würzburg. Jetzt hier in 7 Tage Deutschland. In Würzburg tötet ein islamistischer Terrorist 3 Frauen. Brutal ermordet mit einem Messer. Er verletzt viele Menschen. Dabei ruft er Allahu Akbar und bezeichnet seine bestialischen Taten gegenüber der Polizei als Dschihad, als heiligen Krieg. Die Texte des Korans legt er offensichtlich so aus, dass er Ungläubige, also beispielsweise Christen und Juden, töten darf. Ein schreckliches Verbrechen eines Mannes, der als angeblich Schutzsuchender während der Masseneinwanderung 2015 in unsere Gesellschaft geschlichen ist. Und wie reagiert die etablierte Politik? Was sagen die Altparteien? Nichts. Erdrückendes, bedrückendes Schweigen von Merkel über Seehofer und Söder bis hin zu Laschet. Zugeschaltet aus dem Hessischen Landtag ist jetzt Robert Lambrou, Vorsitzender unserer AfD-Fraktion dort. Guten Tag, Herr Lambrou.
Ich grüße Sie. Hallo nach Berlin.
Sie haben heute im Hessischen Landtag eine Aktuelle Stunde angesetzt. Thema: eine Doppelmoral in der Bewertung der Terroranschläge von Hanau und der islamistisch motivierten Messermorde von Würzburg Ende Juni. Was genau prangern Sie da an?
Wir prangern an, dass wir seit spätestens 2015 eine zunehmende Doppelmoral im Umgang mit solchen Terrortaten erleben. Wenn solche Terrortaten einen irgendwie rechten, ausländerfeindlich oder rassistischen Hintergrund haben, dann wird diese Tat groß thematisiert, die Fotos und Geschichten der Opfer, die Grausamkeit der Tat lebendig gehalten. Und bei Opfern islamistischer Taten, bei Tätern mit rechten Bezügen, auch wenn sie psychisch labil sind, wird stets die Verantwortung der politischen Rechten zitiert. Und das Narrativ ist dann immer, so wie auch in Würzburg, es versucht wird zu drehen, dass es sich um psychisch schwere Einzeltäter handelt.
Wie haben denn die Altparteien im Hessischen Landtag auf ihre Initiative heute reagiert?
Sie haben sich nicht getraut, dazu nichts zu sagen. Aber das, was eigentlich üblich wäre, nämlich dass alle 6 Fraktionen zu einer Aktuellen Stunde reden und auch der zuständige Minister, das ist nicht passiert. Ich vermute, dass man sich abgestimmt hat, denn nach mir kam dann nur noch ein Redner der SPD, der praktisch stellvertretend für die Altparteien etwas gesagt hat, damit wir nicht behaupten können, dass sie sich um das Thema gar nicht kümmern. Aber sie wollten erkennbar gar nicht über Würzburg und Hanau reden.
Und damit ist diese Aktuelle Stunde in wenigen Minuten mehr oder weniger versandet.
Ich glaube nicht, dass sie versandet ist, denn es ist die Aufgabe der AfD im Parlament für die Menschen, die uns gewählt haben, die Themen zu setzen, die unseren Wählern wichtig sind. Und wenn wir das nicht machen würden, wie heute Morgen im Hessischen Landtag, dann würden solche Themen überhaupt keine Rolle in der parlamentarischen Diskussion spielen.
Sie haben es gesagt, Merkel schweigt nach Würzburg. Es gibt keine Rede, keinen Besuch auf der Trauerfeier, kein Bedauern, kein Beileid, überhaupt kein Mitgefühl. Ist das tatsächlich kaltes politisches Kalkül oder ist das eventuell die Angst, dass Deutschland mit dem Finger auf sie zeigen und fragen könnte, wer hat denn all diese Menschen in unser Land geholt?
Ich denke, dass Frau Merkel sich ganz bewusst nicht äußert. Ich erlebe das als Bürger seit Jahrzehnten, dass Politiker in Regierungsverantwortung sich unglaublich schwer tun, überhaupt öffentlich Fehler zuzugeben. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass eine Regierung komplett abgewählt wird und eine Opposition komplett übernehmen kann. Dann kann man nämlich alte Zöpfe abschneiden. Würde sich Merkel hier äußern, müsste sie sich auch zu ihrer völlig verfehlten Einwanderungspolitik der letzten 6 Jahre äußern.
Wie beurteilen Sie denn das Verhalten der Mainstream-Medien im Fall von Würzburg? Es gab keine größere Gesprächssendung zu dem Anschlag. Maischberger, Anne Will haben um das Thema große Bögen gemacht. Es gab keine Sondersendung und ganz schnell ist Würzburg aus der Berichterstattung verschwunden. EM, Corona, das schien alles irgendwie wichtiger zu sein als diese 3 Morde und die vielen Verletzten von Würzburg.
Ja, das habe ich in meiner Rede ja auch allgemein beschrieben. Wenn es eine Terrortat ist, die in ein bestimmtes Raster nicht reinpasst, versucht man, sie möglichst klein zu schreiben. Ich sehe aber dennoch, dass sich in Deutschland etwas bewegt. Es sind durchaus einige Medien, ich nenne zum Beispiel Welt Online, die hier geändert haben. Vielleicht auch in Erkenntnis dessen, was der Kanzler Kurz in Österreich vormacht. Nämlich, dass man auch völlig andere Worte finden kann als Angela Merkel, die ja unsere Bevölkerung seit Jahren daran gewöhnt hat, dass das alles Einzelfälle sind und dass man das totschweigt. Also ich sehe hier schon, dass sich etwas bewegt. Die AfD muss dranbleiben. Es sind einfach zu viele solcher islamistischen Taten seit 2015. Sind die als Einzelfälle psychisch verwirrter Täter dargestellt werden. Da ist jetzt Druck auf dem Kessel und es wird ja vermutlich auch leider weitergehen.
Es darf keine Opfer erster und zweiter Klasse geben. Das waren Ihre Worte heute im Parlament. Wie will die AfD zukünftig dafür sorgen?
Indem wir diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung bringen und ansprechen und es den anderen Parteien und Teilen der Medien so schwer wie möglich machen, ihre Strategie der letzten 6 Jahre fortzuführen. Und da habe ich eben ja auch schon darauf hingewiesen, es gibt deutlich erkennbare Anzeichen, dass diese Strategie jetzt auch langsam an ihr Ende kommt und immer mehr Menschen möchten, dass darüber eine ehrliche Diskussion stattfindet. Im Moment haben wir Terroropfer erster und zweiter Klasse und das ist fatal. Das darf so nicht weitergehen.
Robert Lambrou in 7 Tage Deutschland, der Vorsitzende der hessischen AfD-Fraktion in unserem Wochenend-Podcast aus Berlin. Herr Lambrou, heute Abend haben Sie nach Wiesbaden zur AfD-Demonstration geladen. EU-Themen stehen da im Vordergrund. Parteichef Meuthen kommt. Werden Sie trotzdem auf Würzburg eingehen? Werden Sie die Namen der Opfer sagen, damit sie nicht vergessen werden?
Selbstverständlich werden wir auch, wenn es heute Abend um ein EU-Thema geht, über Würzburg reden. Und so wie ich heute Morgen im hessischen Landtag die Namen der 3 ermordeten Frauen vorgelesen habe, werde ich das auch heute Abend auf der Kundgebung tun.
Vielen Dank, Herr Lambrou. Viele Grüße nach Wiesbaden.
Vielen Dank.
Aus dem AfD-Hauptstadtstudio jeden Freitag neu. Hier ist 7 Tage Deutschland. Hier ist der AfD-Wochenend-Podcast. Das Gefühl kennen bestimmt viele Eltern, wenn die Kinder erzählen, was ihnen so in der Schule beigebracht wird. Ist das noch Bildung? Oder grenzt das schon an Umerziehung? Wie viel politische Indoktrination unserer Kinder findet an den Schulen tatsächlich statt? Werden die Kinder in ganz bestimmte politische Richtungen gedrängt? Das hat die AfD-Fraktion im Bundestag untersuchen lassen. Dr. Götz Frömming ist der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion.
Wir beobachten und kritisieren einen allgemeinen Trend, übrigens nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Hochschulen, dass Bildung, Wissen, Leistung zunehmend ersetzt werden durch andere Dinge, die da wären eine weitere Kompetenzorientierung. Wir sehen, dass die Rolle der Lehrer auch verändert wird zu sogenannten Lernbegleitern. Und wir stellen fest, dass nicht mehr Bildung und Wissen im Mittelpunkt stehen des Unterrichts, sondern eine entsprechende Gesinnungsgleichheit, die man herbeiführen will, nicht nur übrigens über die Schulen, die sind hier fast noch ein Faktor des Widerstands, sondern über zahlreiche Initiativen, Vereine, Verbände, die inzwischen mit Milliarden von der Bundesregierung auch gefördert werden, um ihre politischen Ideologien in die Köpfe der Kinder zu bringen.
Ideologie beginnt immer bekanntermaßen mit Sprache. Ein Produkt dieser Ideologie ist natürlich die Gendersprache. An den Universitäten muss man mittlerweile in Gendersprache seine Arbeit abgeben, damit man eine vernünftige Note bekommt. Ist das für Sie so ein Indiz auch, würden Sie das sagen, dass das auch an den Schulen irgendwann mal kommt?
Also zum Glück ist es noch nicht so, dass man an allen Universitäten jetzt unbedingt gendern müsste in den wissenschaftlichen Arbeiten. Aber wir sehen die Alarmzeichen, dass es schon erste Bewertungen gegeben hat von Abschlussarbeiten, wo die entsprechenden Studenten eine schlechtere Note bekommen haben mit der Begründung, dass sie nicht gegendert hätten. Das ist natürlich unsäglich, denn der Genderismus gehört nicht in die amtlichen Regeln der deutschen Rechtschreibung und diese amtlichen Regeln der deutschen Rechtschreibung sind nach wie vor verbindlich für Schulen und Behörden und es kann nicht sein, dass sich jemand, der sich an die amtlichen Regeln, an die normale Sprache hält, dafür bestraft wird.
Aber es ist der Beginn.
Es ist mit Sicherheit, sehen wir hier einen Versuch, das zu der neuen Norm zu machen. Insofern sagen wir auch, hier wäre den Anfängen, hier müssen sich wirklich auch alle vernunftbegabten Leute dagegen stellen, nicht nur in der AfD, sondern ich hoffe auch noch weit darüber hinaus.
Bildung oder Umerziehung oder wie weit wird in deutschen Schulen umerzogen? Damit hat sich auch Professor Dr. Henri Schneider aus der Schweiz beschäftigt. Sie haben eine Studie erstellt. Wie viel Umerziehung ist denn in den deutschen Schulen?
Ich habe eine gutachterliche Stellungnahme erstellt zum 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. In diesem Bericht wird die Schule zu einer politischen Institution umgebaut. Nicht nur die Schule, sondern auch zum Beispiel der Kindergarten, die Berufsbildung und auch die Hochschulen.
Woran machen Sie das fest? Also was sind das für Faktoren, wo Sie sagen, Schule wird mittlerweile politisch?
In diesem Bericht wird gefordert, dass die Schule auf eine politische Ideologie hin ausgerichtet wird. Es wird gefordert, dass in der Schule mindestens 2 Stunden Politik in der Woche gemacht werden und nicht irgendeine allgemeine Beschäftigung mit der Politik, sondern eine Beschäftigung mit einer ideologisierten Form der politischen Indoktrination.
An den Universitäten, nicht an den Schulen, aber zum Beispiel an den Universitäten müssen die Arbeiten in Gendersprache abgeliefert werden. Da kommen wir in absehbarer Zeit auch an den Schulen hin. Ist das so ein Indiz für Sie?
Das ist ein Indiz. Für mich viel beunruhigender ist, dass man die Vielfalt der politischen Meinung nicht mehr dulden will an Schulen, sondern dass Schulen ganz bewusst gegen rechts, was auch immer rechts ist, eingesetzt werden sollen. Dabei geht vergessen, dass in einer Demokratie die Vielfalt die eigentliche Ressource ist. Wenn man den Leuten wirklich gute politische Bildung geben will, dann muss man denen zeigen, wie Vielfalt zum Vorteil gedeihen kann, wie man sich mit ganz verschiedenen Meinungen, mit ganz verschiedenen Positionen und ganz verschiedenen Lebensentwürfen auseinandersetzen müsste. Und wenn das nicht mehr passiert, dann sind wir bei der Umerziehung.
Vielen Dank, Professor Dr. Henri Schneider von der Nordakademie. Bildung oder Umerziehung? Wir sind auf dem Weg in die Umerziehung. Und Martin Reichert ist der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Herr Reichert, was heißt denn das, wenn in den Schulen mittlerweile politisch indoktriniert wird, wenn in der Schule nicht mehr gebildet wird, sondern umerzogen wird?
Ja, das hat natürlich zunächst mal eine ganz schwerwiegende Auswirkung, nämlich, dass die tatsächlich notwendige Wissensvermittlung zugunsten ideologischer Umbildung vernachlässigt wird. Das kann man überall beobachten. Das Bildungsniveau in Deutschland sinkt seit Jahren. Das hat letzten Endes zu einem erheblichen Teil auch mit der Ideologisierung der Schule zu tun. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist natürlich, dass die Ideologisierung in der Schule auch letzten Endes demokratiefeindlich ist, denn es werden ja unter dem Deckmantel von Vielfalt, Multikultur, ja auch Demokratie hier Dinge vermittelt, die dem eigentlich demokratischen Prozess, nämlich der freien Meinungsbildung von Schülern und Kindern, diametral entgegenstehen. Es werden Denkverbote aufgerichtet, die sogenannte Cancel Culture, wie das im Neudeutschen heißt, greift ja um sich. Und man kann das Ergebnis auch sehen in den letzten Studien, die ja veröffentlicht worden sind, wo eben große Teile der Menschen in Deutschland der Meinung sind, man kann zu vielen Dingen seine Meinung nicht mehr frei sagen. Und das hat seinen Ursprung eben auch in den Schulen.
Da muss man aber erstmal wieder hingehen. Wie sehen Sie die Debatte momentan um die ganze Delta-Variante? Wie sehen Sie die Möglichkeit, also die Auswirkung, wenn jetzt nach den großen Ferien die Kinder schon wieder in den Lockdown gehen, wenn es schon wieder Homeschooling ist? Was macht das mit den Familien?
Ja, das sind natürlich jene Probleme, die letzten Endes in die Familien hineingetragen werden. Also zunächst mal muss mal ganz deutlich gesagt werden, die Delta-Variante, das ist auch schon wieder so eine, ich sage mal, Panikwelle, die jetzt entsprechend durchs Land rollt. Wir haben ja, sage ich mal, die Berufspaniker wie Herrn Lauterbach, der dann wieder aus jeder Talkshow seine Horrorgeschichten den Menschen erzählt. Das ist der eine Teil und sowas spaltet natürlich Familien. Denn wenn gerade auch Kinder zum Beispiel in der Schule hier den ganzen Tag diese Angstrhetorik vermittelt bekommen, dann tragen die auch mit nach Hause. Und das ist letzten Endes auch das Ziel dieser ganzen Maßnahmen zu einem erheblichen Teil, eben auch diesen Dualismus zwischen Kindern und Eltern zu fördern. Denn es sind ja ganz viele Bereiche davon betroffen. Wir haben das eben schon mit der Ideologisierung des Schulunterrichts, wo eben Kindern bestimmte, ich sage mal, neue Werte, neue, im Wesentlichen linksgrüne Werte beigebracht werden sollen, die mit Demokratie eigentlich nichts zu tun haben. Das ist der eine Gesinnungsteil. Der nächste Gesinnungsteil ist jetzt Corona. Tragen die Eltern zu Hause Maske, üben sie Kritik an der Corona-Politik. Alles das wird von Kindern auch mit in die Schule getragen. Auch hier werden neue Grenzen in die Familien gestellt. Und flankiert wird das alles letzten Endes mittlerweile durch den Versuch, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, wodurch dann der Staat endgültig in die Deutungshoheit der innerfamiliären Meinung und auch der innerfamiliären Erziehungsverfahren und Erziehungsziele eingreifen möchte.
Viel mehr Bildung, viel weniger Umerziehung. Eine Initiative der AfD-Bundestagsfraktion, bei uns waren Dr. Götz Fremming, Professor Henrik Schneider und zum Schluss Martin Reichert. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Dankeschön, Tobias. Normal wird das tatsächlich nur wieder mit der AfD. Ideologiefreie Bildung, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und doch werden unsere Kinder und Jugendlichen in Schule und Co. immer öfter gelenkt und beeinflusst. Wer das nicht will, wählt am 26.09. die AfD. Eine starke AfD bei der Bundestagswahl sorgt auch für politische Neutralität in Klassenzimmer, Jugendclub und Sportverein. Deutschland eben, aber normal. Apropos Wahl. Auf ins Saarland heißt es gleich bei uns in 7 Tage Deutschland. Wo sich Deutschland, Frankreich und Luxemburg treffen, liegt das Saarland und hat, wie wir gleich hören werden, ganz besondere Probleme, die nur die AfD bereit ist anzupacken und zu lösen. Wer da für uns in die Hände spuckt und einen möglichst guten und wirksamen Wahlkampf hinlegen will, hören wir nach den wöchentlichen Nachrichten aus den deutschen Ländern. Sachsen. Gruppenvergewaltigung durch Araber in Leipzig. Schläfrigkeit der Regierung bei der Abschiebung ist unerträglich. Die sächsische Polizei hat Anfang dieser Woche über eine Gruppenvergewaltigung in Leipzig informiert. 3 arabische Tatverdächtige sollen eine Frau in ein verlassenes Grundstück gedrängt und danach gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Dazu der innenpolitische Sprecher der sächsischen AfD-Fraktion, Sebastian Wippel, gegenüber 7 Tage Deutschland.
Sollten die Vorwürfe stimmen, handelt es sich um ein abscheuliches Verbrechen, das politische Konsequenzen haben muss. Bereits im letzten Jahr musste das sächsische Innenministerium auf Druck der AfD-Fraktion zugeben, dass es im Durchschnitt jeden Monat einmal zu einer Gruppenvergewaltigung in Sachsen kommt. In fast allen Fällen wurden dabei Ausländer als Tatverdächtige registriert. Und somit ist klar, was gegen diese entsetzlichen Sexualverbrechen unternommen werden kann. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Innenminister Roland Wöller müssen eine Null-Toleranz-Strategie gegen ausländische Kriminelle durchsetzen. Wer als Gast und angeblicher Schutzsuchender Frauen vergewaltigt, andere Menschen mit dem Messer attackiert oder mit Drogen handelt, muss Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Es ist insofern vollkommen inakzeptabel, dass in Sachsen fast 15.000 Ausreisepflichtige auf Kosten der Steuerzahler geduldet werden und die Regierung es noch nicht einmal schafft, ein Pilotprojekt zur Rückführung erfolgreich umzusetzen.
Bayern, Islamunterricht ist verfassungswidrig. AfD-Fraktion reicht Klage vor dem Verfassungsgerichtshof ein. Der Bayerische Landtag hat ein Gesetz zur Einführung von Islamunterricht an bayerischen Schulen beschlossen. Nach Auffassung der AfD ist das Gesetz verfassungswidrig. Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Christoph Meyer, sieht eine Vielzahl von Verfassungsverstößen. Muslime würden rechtlich bevorzugt, da ein Islamunterricht erteilt werden soll, ohne dass eine islamische Religionsgemeinschaft im Sinne der Verfassung gegeben ist. Durch den Islamunterricht würde eine neue Art von Ethikunterricht als unzulässige Mischung von Sittlichkeitslehre, Religionskunde und religiöser Verkündung eingeführt. Überdies würden durch diesen Unterricht speziell für Muslime Anhänger anderer nichtchristlicher Religionen, wie zum Beispiel des Buddhismus oder auch Atheisten, benachteiligt. Meyer wörtlich: Der Islam gehört nicht zu Deutschland und erst recht nicht zu Bayern. Hamburg. Abschaltung von neuem Kraftwerk ist ein Milliardengrab und Opfer grüner Klimaideologen. Das erst 6 Jahre junge Kraftwerk Moorburg ist endgültig abgeschaltet worden. 1600 Megawatt verlässliche Leistungen gehen damit vom Netz. Während Deutschland seine vergleichsweise sauberen Kohlekraftwerke abschaltet, gehen weltweit Tausende in Betrieb. 2017 betrug der Anteil Deutschlands an den weltweiten Treibhausgasemissionen laut Bundesumweltministerium nur 1,9%. Zum Vergleich, der von China liegt bei 27,3%. Dazu der energiepolitische Sprecher der AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft, Thomas Reich.
Seit gestern nun ist Moorburg komplett abgeschaltet und es ist ein einziges Trauerspiel für Hamburg. Aber es steht sinnbildlich für die grüne Politik in unserem Land. Moorburg war nur wenige Jahre im Betrieb, gilt aber als effizientestes und modernstes Kohlekraftwerk in Deutschland, was jetzt zum Milliardengrab auf dem Altar der grünen Klimaideologen wurde. Selbst wenn Deutschland vollständig CO2-frei werden würde, würde es keinerlei Auswirkungen auf das Weltklima haben. Für die AfD-Fraktion fordern wir eine ideologiebefreite und faktenorientierte Sicht auf diese Dinge. Für die Bürger ist es wichtig, dass Strom bezahlbar und die Energieversorgung stabil bleibt. Eine teure und knappe Energieversorgung lässt Industrien abwandern und schränkt den Lebensstandard breiter Teile der Bevölkerung enorm ein. Dieses gilt es zu verhindern.
Thüringen, Repowering von Windkraftanlagen? Nicht mit uns. Das Bundesklimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral wird. Um dieses Ziel zu erreichen, soll unter anderem auch der Austausch bereits bestehender, älterer Windkraftanlagen gegen teils fast doppelt so hohe Windräder, das sogenannte Repowering, erleichtert werden. So stellen sich das die Altparteien vor. Die AfD hält zum Schutz unserer Umwelt, der Menschen und unserer Kulturlandschaften dagegen. Die umweltpolitische Sprecherin der Erfurter AfD-Landtagsfraktion, Nadine Hoffmann, gegenüber 7 Tage Deutschland.
Die Koalition aus Rot-Rot-Grün und CDU legt mit ihren Anträgen den Grundstein für die weitere Schädigung unserer Thüringer Natur und forciert die volatile Stromerzeugung auf Kosten der Geringverdiener und des Mittelstands. Es ist zu befürchten, dass eine Änderung der Thüringer Kommunalordnung auf den Weg gebracht werden soll, um die Gemeinden zur Befürwortung von Repowering von Bestandsanlagen durch finanzielle Anreize der Betreiber zu bewegen.
Und Ihr Kollege Professor Michael Kaufmann, energiepolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen, ergänzt.
Die Stromkunden haben durch den EEG-Zuschlag auf der Stromrechnung die bestehenden Windkraftanlagen zu einem erheblichen Anteil mitfinanziert. Wenn beim Repowering diese funktionstüchtigen und abbezahlten Windräder nun durch vielfach größere ersetzt werden, dann dient das vor allem der Profitmaximierung der Anlagenbetreiber. Der vollständige Rückbau der Altanlagen inklusive Fundament und deren ordnungsgemäße Entsorgung sollte selbstverständlich sein. Weder Rot-Rot-Grün noch die CDU haben ein Konzept zur Entsorgung der alten Anlagen und zur Lagerung der nicht recycelbaren Stoffe vorgelegt.
Soweit unsere Auswahl der Nachrichten aus den deutschen Ländern für heute. Kennen Sie schon unseren Telegram-Kanal von AfD Kompakt? Dort bekommen Sie alle Nachrichten der AfD in Bund und Ländern, aus Fraktionen und Landesverbänden jeden Tag ganz aktuell. Und wer kein Telegram hat, liest gerne übers Netz mit auf afdkompakt.de. 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Unsere Wahlserie Alle Länder, viele Kandidaten macht heute Station im Saarland. Welche Probleme gilt es dort direkt an der Grenze zu Frankreich anzupacken? Wie laufen die Wahlkampfvorbereitungen und wer tritt für die AfD an? Spitzenkandidat ist Dr. Christian Wirth, Landesvorsitzender und Bundestagsabgeordneter, dicht gefolgt auf der Liste auf Platz 2 von Carsten Becker. Mit 31 zählt er zu den jüngeren Kandidaten. Mit beiden reden wir gleich. Vorher schauen wir in den AfD-Kreisverband St. Wendel, nordöstlich von Saarbrücken gelegen. Da war mal im Kreisvorstand Axel Mager. Der Mann hat Großes vor. Er will dort möglichst viele Stimmen direkt holen und so in den Bundestag einziehen. Schönen guten Tag, Herr Mager.
Schönen guten Tag.
Sie haben ja schon ein sehr forderndes Berufsleben hinter sich. Sie waren, haben Sie mir erzählt, fast 40 Jahre beim Daimler in Stuttgart, das auch in Führungspositionen. Und jetzt auf nach Berlin ins Parlament, um da mit und für die AfD zu kämpfen?
Ja, genau. Das ist mein vorrangiges Ziel.
Geben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre berufliche Laufbahn. Was genau haben Sie beim Daimler denn in all den Jahren gemacht?
Also von meinen fast 40 Jahren beruflicher Tätigkeit bei Daimler war ich 20 Jahre etwa Führungskraft in der Zentrale dieses DAX-Konzerns in verschiedenen Führungspositionen. Zuvor hatte ich einen Facharbeiterbrief erworben als Betriebsschlosser in dem Industriebetrieb Völkinger Hütte, das ja heute Weltkulturerbe ist, und hatte dort nach meiner Ausbildung zum Betriebsschlosser auch 3 Jahre als Schlosser gearbeitet. Ich kenne also sowohl das berufliche Leben als Arbeiter, als auch das berufliche Leben in der Automobilindustrie und als Führungskraft in der Zentrale eines DAX-Konzerns.
Sehen Sie denn in den vielen Erfahrungen, die Sie in diesen vielen Jahren sammeln konnten, auch einen möglichen Schwerpunkt Ihrer eventuellen Abgeordnetentätigkeit?
Natürlich, ich habe eine große Beziehung zum Stahl, also zu metallverarbeitenden Betrieben, zu der Faszination Stahl, kann ich ja schon fast sagen, und fühle mich natürlich verpflichtet, der Beibehaltung des Industriestandortes Deutschland hinsichtlich der Automobilindustrie, der Zulieferindustrie, der Stahlproduktion, also des gesamten metallverarbeitenden Gewerbes. Und natürlich habe ich neben den 46 Jahren Berufserfahrung und meiner Lebenserfahrung die Möglichkeit, diese Dinge alle mit einzubringen. Und das werde ich auch tun, zum Wohle dann auch der Mitarbeiter, die dort in den Betrieben arbeiten und des Industriestandortes.
Mit welchen Themen werden Sie denn im Saarland Wahlkampf machen? Was gibt es denn an Dingen, die sich ändern müssen bei Ihnen im Land?
Was mir am Herzen liegt, ist natürlich dem Wahlkreis St. Wendel, also dem Wahlkreis 298, auch ein Gesicht zu geben. Ich möchte nun zeigen, dass man auch als normaler Abgeordneter einen bestimmten Bekanntheitsgrad mit entsprechenden Zielen, die man offensiv angeht, dass man da auch was bewirken kann. Und das ist mein Anliegen. Ich denke, dass ich durch meine Leistungen, die ich in der Industrie vollbracht habe, dann auch zukünftig in der Politik hier erfolgreich tätig sein kann, sodass man sagt, wir verbinden diese Person mit diesem Wahlkreis 298. Die anderen Themen, die ich angehen möchte, sind zum einen, dass unser Geld, das wir hier in Deutschland verdienen, auch unserem Volk zugutekommt und dass wir nicht die ganze Welt finanzieren mit dem Geld, was hier erarbeitet wird. Das zweite Thema, die Abschaffung der Rundfunk- und Fernsehgebühren als Zwangsabgaben. Das geht natürlich nicht, dass man hier über Zwangsabgaben dann Politik betreibt im Sinne der etablierten Parteien. Diese sogenannten GEZ-Medien, von denen ich hier spreche, so nenne ich die, die haben nur eine Funktion, nämlich die von diesen Medien veröffentlichte Meinung zur öffentlichen Meinung werden zu lassen. Und das Dritte, was ich anstrebe, ist raus aus dem Euro. Wir haben hier eine völlig verfehlte Währungspolitik. Und wenn die anderen Staaten nicht den Euro verlassen, die sich den Euro nicht leisten können. Ich denke da in erster Linie an die wirtschaftlich schwachen südeuropäischen Länder. Dann müssen wir eben den Euro verlassen, denn ansonsten wird es ein Fass ohne Boden. Das kann man nicht weiter zulassen. Hier muss die Notbremse gezogen werden. Das ist gar keine Frage.
Sagt Axel Mager, Direktkandidat der AfD im Saarland. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Wir wünschen Ihnen viel Zuspruch der Bürger und danken Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Einen schönen Tag noch.
Wir sind mittendrin in unserer Wahlserie zur Bundestagswahl 21. Alle Länder, viele Kandidaten, heute im Saarland. Gleich versuchen wir den Landeschef und Spitzenkandidaten Dr. Christian Wirth in seinem Wahlkreisbüro zu erreichen. Vorher reden wir mit Carsten Becker, 31 Jahre jung und auf dem beachtlichen 2. Platz der Landesliste. Schönen guten Tag, Herr Becker.
Guten Tag, Herr Frier.
Wie schafft man das, so große Teile des Landesverbandes hinter sich zu versammeln? Platz 2 ist ja durchaus ein großer Vertrauensbeweis.
Das sehe ich genauso. Ich denke, ich habe in den letzten Jahren eine gute Arbeit geleistet. Und im kleinen Saarland kennt jeder jeden und dann bleibt das nicht unbemerkt. Und man muss noch das vielleicht zu Bedacht geben. Ich hatte dort um Platz 1 mit dem Herr Dr. Wirth ein enges Rennen geliefert und da wurde ich auch für den 2. Platz vorgeschlagen und habe mich dann auch selbstverständlich in den Dienst der Partei gestellt. Und von daher übernehme ich die Aufgabe sehr gern.
Wie sind Sie denn überhaupt zur AfD gekommen? Wie lange ist das her? Und was haben Sie bisher schon für und in der Partei gemacht?
Ich bin, glaube ich, kann man sagen, auch ein Mitglied der ersten Stunde, schon seit März 2013 mit dabei. Das ist meine erste Partei und wird auch meine letzte Partei bleiben. Und das Hauptaugenmerk war wirklich die Entwicklung in Deutschland. Man kann ja wirklich sämtliche Politikfelder ansprechen. Es geht wirklich überall in eine negative Richtung. Und ich habe zu der Zeit als junger Facharbeiter ans Auswandern gedacht. Und dann habe ich gedacht, komm, man muss es hier, man ist seinem Land schuldig und auch seiner Familie schuldig, dass man hier noch einmal versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und da habe ich gedacht, komm, engagiere ich mich in der AfD und habe dann seit 2013 den Kreisverband hier in Salö mitgegründet, bin dort seit Juni 2013 im Vorstand, jetzt auch schon seit über 6 Jahren der Kreisvorsitzende.
Wir haben ja schon gehört in unserer Wahlserie, die Automobilindustrie war, muss man ja sagen, einst ein sehr bedeutender Arbeitsplatzgarant für das Saarland. Heute ist sie das nicht mehr. Was ist da passiert in dieser Branche?
Das ist einmal diese, sag ich mal, automobilfeindliche Politik der Bundesregierung. Frau Merkel ist ja dort eine Getriebene der Grünen. Wir sehen das ja auf allen Ebenen, dass man dort den Verbrennungsmotor verbieten will. Und ja, die Autobauer sind dort in der Klemme, ne? Auf der einen Seite werden sie von der Politik dazu gezwungen, E-Autos zu bauen. Auf der anderen Seite der Kunde, der Konsument möchte die E-Autos aber nicht kaufen. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Absätze einbrechen und dass man dort halt, im Endeffekt die Mitarbeiter entlassen muss. Und wir haben ja im Bundestag, da muss ich auch mal hier einen Dank aussprechen, was der Dr. Dirk Spanier dort macht. Also das sehen viele in der Automobilindustrie wirklich gerne, dass dort jemand wirklich die Probleme anspricht. Und ich würde meine Rolle auch dort sehen, dass man dort diese Themen anspricht. Denn viele Menschen hängen an dieser Automobilindustrie. Wir sind im Saarland die am stärksten abhängige Region, was den Automobil- und Zuliefersektor angeht. Und da müssen wir wirklich was dafür tun, dass man, nachdem man wirklich die ganzen Arbeitsplätze in der Kohleindustrie, jetzt geht's an den Stahl dran und jetzt noch die Automobilindustrie, müssen wir wirklich gucken, dass das Saarland da nicht abgehängt wird.
Sie haben ja im Vorgespräch verraten, Sie sind auch selbst betroffen. Wie haben Sie denn früher gearbeitet und wie arbeiten Sie heute?
Das ist richtig. Ich war dort einer von, knapp 2000 Mitarbeitern auf der Dauernachtschicht bei den Fortwerken. Die Fortwerke waren bis vor einigen Jahren noch der größte Arbeitgeber im Saarland mit, sag ich mal, grob 8000 Mitarbeitern. Jetzt über 1500 Kollegen haben dort sich was Neues suchen müssen. Ja, man hat sich dann schweren Herzens dazu entschieden, die Firma zu verlassen, da man sonst, sag ich mal, auf einer Wechselschicht arbeiten muss. Und das ist natürlich auch nicht so gut vereinbar mit meiner, sag ich, politischen Tätigkeit. Von daher habe ich mir dann was Neues gesucht und war jetzt so glücklich, dass ich dort im Bereich Maschinenbau wieder eine Tätigkeit gefunden habe, Dauerfrühschicht, und dort kann ich dann mein politisches Engagement einbringen.
Herr Becker, Arbeitsplätze sind das eine. Für was wird sich ein Bundestagsabgeordneter der AfD aus dem Saarland denn noch im Parlament einsetzen müssen?
Vielen Dank für die Frage. Natürlich steht da auch die Energiepolitik im Fokus, denn sichere, sage ich mal, Industriearbeitsplätze sind nur möglich, wenn man auch die nötige sichere und bezahlbare Energie hat. Und mit Windrädern und Solarenergie ist das leider nicht gewährleistet. Und von daher müssen wir uns dort dafür einsetzen, dass wir dort diesen unseligen Kohleausstieg und auch den Atomausstieg rückgängig machen können und dann hier wirklich eine bezahlbare Energie, auch nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Industrie. Denn sonst wandern diese Arbeitsplätze ab und mit diesen Arbeitsplätzen wandern auch die Steuereinnahmen und das Wirtschaftsprodukt ab. Und das müssen wir um jeden Preis verhindern, damit wir Deutschland, dort hinbringen, wo es sein soll, an die Spitze, und jetzt nicht zum Entwicklungsland machen, wie das hier unter Merkel leider passiert.
Sie sind als die Nummer 2 auf der saarländischen Landesliste sicherlich gut im Wahlkampf eingespannt. Wie sehen da Ihre persönlichen Planungen aus? Wann geht's los?
Och, wir sind eigentlich schon mittendrin. Ich war jetzt diese Woche, haben wir uns noch vom Kreisverband ein Wahlkampffahrzeug angeschafft. Wir wollen jetzt schon mit den ersten Infoständen loslegen, die letzten Materialbestellungen machen, schon schauen, wie wir das mit den Plakaten alles vernünftig machen, und dann geht's los. Natürlich Veranstaltungen, weil wir, wenn es nach Möglichkeit ist, 1-2 gute Veranstaltungen im Kreisverband machen, und entsprechend ist man dort voll angespannt.
Ich höre, das Saarland ist gut vorbereitet, und Sie haben mir gesagt, damit Sie auf Platz 2 auf der Liste in den Bundestag tatsächlich einziehen können, müsste bei der Wahl ein kleines Wunder geschehen. Dann würde ich sagen, hoffen wir die verbleibenden 13 Wochen bis zum 26. September auf eben dieses Wunder. Vielleicht schreibt ja Baerbock noch ein Buch, oder Ihr Wahlkampf, Herr Becker, lässt noch mehr Saarländer für Deutschland aber normal abstimmen, mit beiden Stimmen nämlich für die AfD. Viel Glück und herzlichen Dank für diese Einblicke an Carsten Becker.
Vielen Dank, Herr Friehe, und auch Ihnen noch einen schönen Abend.
Und jetzt in unserer Wahlserie zum Chef. Dr. Christian Wirth ist AfD-Landesvorsitzender und der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im Saarland. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei uns bei 7 Tage Deutschland.
Schönen guten Tag.
Sie haben Ihre erste Legislatur im Deutschen Bundestag bereits hinter sich. Wenn Sie zurückschauen auf die vergangenen 4 Jahre, was waren da so Ihre ganz persönlichen Meilensteine?
Ja, einmal die Gründung der Fraktion, das war natürlich ein überwältigendes Erlebnis, ein Einzug in den Bundestag. Das ist immer noch beeindruckend. Es ist jedes Mal beeindruckend, in den Reichstag reinzugehen. Es ist beeindruckend, wie wir gearbeitet haben. Wir haben wieder Bewegung in den Bundestag reingebracht, in die Diskussion, in die Debatten. Und wir haben auch hervorragende Arbeit abgeliefert.
Sie teilen sich ja die thematische Arbeit im Bundestag unter den Abgeordneten auf. Für welche Bereiche waren Sie da in den vergangenen 4 Jahren zuständig?
Also ich bin im Innenausschuss und dort als gebürtiger Rechtsanwalt, insbesondere zuständig für Fragen des Staatsschutzes, der Staatsbürgerschaft, Verfassungsrecht, Grundrechte und Ähnliches, und habe einige Anträge zum Staatsbürgerrecht eingebracht, so zum Beispiel Entzug der Staatsbürgerschaft bei Terrorismus und Ähnlichem, und habe mich jetzt in den letzten Monaten vorwiegend damit beschäftigt, Änderung des Bundespolizeigesetzes, des Bundesnachrichtendienstgesetzes und Verfassungsschutz und Ähnliches. Das waren meine Schwerpunkte.
Die AfD ist in der Opposition. Gegen die geballte Front der Altparteien ist da noch wenig durchzusetzen. Und doch hat die AfD-Fraktion unzählige Anträge und Gesetzentwürfe eingebracht. Da ist viel Arbeit reingeflossen. Sind die, auch wenn abgelehnt, für immer abgeschrieben, oder werden Sie da einiges in den kommenden 4 Jahren erneut aufs Tablett bringen?
Wir werden einiges aufs Tablett bringen. Zum Beispiel Bundespolizeigesetz. Das stand ja an, aber die Ministerien Justiz und Innen konnten sich nicht mehr einigen, die sind noch hoffnungslos zerstritten. Jetzt haben die Regierungskoalitionen ein Modernisierungsgesetz eingebracht, konnten sich auch nicht einigen, haben das 5-mal verschoben. Ich habe einen eigenen Änderungsantrag eingebracht und siehe da, in der vorletzten Woche, die Regierungsparteien haben meinen Änderungsantrag 1:1 abgeschrieben und als eigenen Antrag eingebracht. Also von daher sind wir auf dem richtigen Weg. Von wegen, man arbeitet nicht mit der AfD zusammen, man redet nicht mit der AfD. Aber abgekupfert und fleißig. Das wird nächstes Legislatur nochmal anstehen, da der Bundesrat dieses Gesetz nicht durchgewunken hat.
Was macht das, Herr Dr. Wirth, für ein Bauchgefühl, wenn Sie einen Antrag einbringen, der wird abgelehnt, und dann nehmen die Regierungsparteien den gleichen Antrag und bringen ihn fast wortgleich nochmal ein und dann geht er durch? Was macht das mit einem?
Ein zwiespältiges Gefühl. Ich habe es in der Debatte auch angesprochen. Auf der einen Seite natürlich sowas wie Ärger. Man könnte mit uns ja auch reden. Auf der anderen Seite natürlich auch stolz. Ich meine, wenn man einen Gesetzesantrag einbringt, der von Regierungsparteien abgekupfert wird, das ist schon ein bemerkenswerter Erfolg, würde ich mal sagen.
Haben Sie denn auch Themen aus dem Saarland mit in den Bundestag genommen? Und wenn ja, welche waren das?
Ja, das war ganz wichtig. Wir haben letzte Legislatur ja darüber geredet, über gleichwertige Lebensverhältnisse. Und zwar ging es darum, um den Ausstieg aus dem Braunkohleabbau. Davor gab es eine Kohlekommission und hier waren auch Positionen vorgesehen für die alten Steinkohleländer Nordrhein-Westfalen und Saarland. Hier habe ich mich eingesetzt und habe in der Debatte als Einziger über ein anderes Bundesland gesprochen als die neuen Bundesländer, nämlich über Saarland, und habe dargelegt, dass wir Saarländer nur die Hälfte jeder Kommune aus den neuen Bundesländern investieren können und nun ein Drittel von dem, was eine bayerische Kommune investieren kann. Und trotzdem hat das Saarland selbst verpennt, diese Gelder in den letzten Kohleentwurf einzubringen, sodass diese Gelder verloren gegangen sind. Ich habe sehr dafür gekämpft, aber leider, obwohl wir 3 Minister aus dem Saarland haben in der Bundesregierung, ist das Saarland eigentlich unterrepräsentiert von der politischen Meinung her.
Wie müssen wir uns das bei Ihnen vorstellen? Sie sind ja wahrscheinlich ständig unterwegs zwischen dem Wahlkreis und Berlin hin und her. Wo sind Sie öfter und wo sind Sie lieber?
Ach, Sie schlagen auch 2 Herzen in meiner Brust. Ich bin mittlerweile sehr gerne in Berlin, keine Frage. Aber ich bin natürlich auch gerne zu Hause in meinem Saarland. Das ist so eine 50-50-Sache. Je nachdem, wenn Plenarwochen sind, natürlich in Berlin. Oft gibt es da nachzubearbeiten, vorzubereiten. Also im Moment ist es etwas mehr Berlin als Saarland, aber jetzt kommt der Wahlkampf und dann werde ich im Saarland sein.
Sie haben die Kohlefrage schon angesprochen. Wo drückt im Saarland generell noch der Schuh? Mit welchen Themen werden Sie da im Wahlkampf versuchen zu punkten?
Ja, mit den Wirtschaftsthemen auf jeden Fall. Wir haben das Problem des Lockdowns mit Privatinsolvenzen und Firmeninsolvenzen, die ja erst noch alle kommen. Das steht doch uns bevor, die großen Schäden. Dann natürlich die Frage Kohle und Stahl. Das bewegt das Saarland immer. Die haben wir immer gebracht, auch für die Bundesrepublik, und sollen jetzt ganz stillgelegt werden. Grüner Wasserstoff und sowas ist nicht mehr bezahlbar. Die saarländischen Unternehmen werden ihr Eisen zumindest in Kanada produzieren. Das haben wir schon angekündigt. Dann natürlich Abbau der Autoindustrie. Das ist für Saarland ganz schädlich. Das war die Ersatzindustrie für Kohle und Stahl und vieles mehr. Die Energiewende ist von Saarland kaum noch zu stemmen finanziell. Die große Frage, ob, wenn gerade dumm in Frankreich das Atomkraftwerk abgestellt werden würde oder die Leitung gekappt, dann wäre das Saarland auch nicht mehr autonom in der Frage der Elektrizität. Das sind genug Themen, da kann man mehrere Wahlkämpfe hintereinander mit bestreiten.
Das klingt so. Ja, wann geht's denn los mit dem Wahlkampf und haben Sie da was Besonderes sich eventuell ausgedacht und geplant?
Ja, wir müssen einfach mal schauen. Wir werden ja, gehen wir mal davon aus, keine Medienunterstützung unterhalten. Also wir müssen die Herrschaft über die Briefkästen und der Straße wieder erlangen. Wir müssen ganz harten Wahlkampf am Bürger machen. Wir werden einige Vorträge halten, einige Veranstaltungen machen. Wir werden aber hauptsächlich auf der Straße stehen und kämpfen.
Dr. Christian Wirth, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der AfD im Saarland. Themen gibt es reichlich, haben wir gehört, für den Bundestagswahlkampf. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Viele Grüße ins Saarland und viel Glück dann beim Wahlkämpfen und schlussendlich bei der Abstimmung am 26.09. für Deutschland. Aber normal, Herr Dr. Wirth.
Vielen Dank, ich bedanke mich bei Ihnen.
Und das war es aus dem Saarland für diese Woche. Das war unsere Wahlserie für diese 13. Woche vor der Bundestagswahl. In der nächsten Woche sind es noch genau 12 Wochen. Und auch in der nächsten Woche geht natürlich unsere Wahlserie hier in 7 Tage Deutschland weiter. Alles, was wir jetzt noch klären müssen, ist, in welchem Bundesland wir uns umschauen. Noch 12 Zettel im Hut und einen gilt es rauszuzutteln, den hier. Und wenn wir den auseinanderfalten, dann sehen wir, nächste Woche geht's nach Bayern. Was sind die großen Themen in Bayern? Wen schicken wir auf die Liste? Und wie läuft der Wahlkampf, wenn er denn schon begonnen hat? Das und noch viel mehr werden wir in unserer Ausgabe der Wahlserie in der kommenden Woche rausfinden, hier bei uns in 7 Tage Deutschland. Das war der Wochenend-Podcast für diese Woche. Herzlichen Dank, dass Sie auch diese Woche bei uns waren. Zögern Sie nicht, uns zu sagen, was wir gut gemacht haben oder auch was wir nicht so gut gemacht haben. Und sagen Sie uns bitte, um welche Themen wir uns noch kümmern müssen. Vielleicht sogar Themen, die direkt bei Ihnen vor der Haustür liegen. Sie können mit uns in Kontakt treten. Das geht relativ einfach über Telegram, über WhatsApp, über unsere Telefonnummer. Da ist ein Anrufbeantworter geschaltet auf der 030 439 70765. Die Links zur Kontaktaufnahme finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen gute 7 Tage. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ich bin Detlef Friehe im AfD-Hauptstadtstudio in Berlin. Auf Wiederhören.